Hallo, liebe Gemeinde Nymphenburg, herzlich willkommen zur Predigt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Gerade als ich den Saal betreten habe, habe ich mir gedacht, so Mensch, das ist bestimmt deutlich über 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier oben auf der Bühne stand und mit Martin Böhnhardt den Markt der Möglichkeiten, den es ja schon lange nicht mehr gibt, moderiert habe. Das ist, war ein gutes Gefühl. Der Saal war damals voll, bis hier vorne, ja, die erste Reihe. Man konnte gerade noch so vorbeigehen, zwei kleine Gänge. Hinten standen noch alle, der Mutter- und Kindraum voll besetzt, die Empore. Meine Güte, das waren noch Zeiten. Da hat sich noch keiner Gedanken gemacht, dass nachher alle mit einer Grippe und einem Schnupfen rausgegangen sind. Jetzt sind wir deutlich sensibler. Mein Name ist Dirk Fockner. Ich bin Gemeindeleiter in Ottobrunn, selbstständig, verheiratet, zwei Kinder. Und damit kennt ihr mein ganzes Leben, denn Kirche, Arbeit und Familie und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Manchmal gehe ich abends noch mit Freunden weg oder so, das sind dann so die Highlights. Aber meine besondere Freude ist natürlich, dass ich hier sein darf heute und mit euch über Gott ein bisschen nachdenke. Ich habe die Predigt vor ungefähr so anderthalb Jahren angefangen zu schreiben, denn meine Tochter kam im ersten Lockdown, als wir noch keine Gottesdienste haben durften und so weiter, da haben wir viel Hope Channel geguckt, kam dann eines Abends ganz aufgeregt zu uns ins Wohnzimmer. Sie sollte eigentlich schon schlafen, damals so roundabout 10 genau, Jahre alt, Ende 10, Anfang 11, und kam ganz aufgeregt ins Wohnzimmer gelaufen und sagte, Mami, Papi, Ich will einen Kasten bauen. Ich will einen Kasten bauen, der so einen Kasten, und der hat oben eine Klappe und der ist wetterfest und so. Und wir legen da so Bibeln rein und dann stellen wir den draußen auf. Dann können die Menschen die Bibeln rausnehmen, weil wie sollen die denn Jesus kennenlernen, wenn sie keine eigene Bibel haben? Und die Eltern unter uns wissen so, dass du dir, oder die Väter unter uns denken so, ja, du willst einen Kasten bauen. Oh no, das wird richtig aufwendig für mich. Wir haben sie dann ein bisschen runtergehandelt und haben so eine Bible-to-go-Station gemacht mit so kleinen Körbchen, so Art Weidenkörbchen, die dann die Bibel reinkamen. Und sie hat so schöne Zettel geschrieben, Gottes Wort, bitte bedienen Sie sich und so weiter. Und haben die dann bei uns in Giesing, da ist eine Hofner Straße, breiter Gehsteig, viele Leute, die vorbeigehen, da auf so Blumenkistel gelegt immer wieder. Das Wetter war ja sehr schön, wenn ihr euch erinnert, im ersten Lockdown, das war ja Kaiserwetter jeden Tag. Und dann lagen die da und so sind ein paar Bibeln eben unter die Leute gekommen. Aber als ich an dem Abend dann selber im Bett lag, bin ich nicht zur Ruhe gekommen, weil ich mir gedacht habe, meine Aufgabe war ja dann erstmal Bibeln zu bestellen. Welche Bibel bestellst du? Welche Übersetzung ist denn gut? Und wie machst du das denn jetzt? Kannst du einfach so, ist es fair, dass du hingehst und sagst, hier, komm, hier, nimm eine Bibel, lies, ja, ich lasse dich allein so, erkenne Gott. Ist es fair, funktioniert das? Sollte ich nicht noch lieber irgendwie so einen Bibelleseplan irgendwie oder sowas, so lese ich die Bibel richtig? Was passiert, wenn der Leser anfängt, der 1. Mose 1 vorne einfach so zu lesen? Und dann kamen mir so die Gedanken, vielleicht doch lieber nur das Neue Testament, so oldschool, wie wir das früher gemacht haben, oder vielleicht gleich nur das Johannesevangelium. Was sollen wir da hinlegen? Aber die Frage, die dahinter war, hat mir nicht gefallen, weil die Frage ist ja, begegne ich Gott im Alten Testament so, wie wir ihn heute kennen? Oder brauche ich Jesus, um Gott im Alten Testament zu erkennen? Gibt es dieses Narrativ des lieben Gottes, das wir alle auf blauen, viele von uns, ich sehe, es sind auch ein paar Jüngere da, die meisten von uns auf blauen Flanelltafeln mit Filzmännchen gelehrt bekommen haben, die Geschichten der Bibel, ist dieses Narrativ, diese Geschichte des lieben Gottes, ist es überhaupt im Alten Testament verankert? Finde ich die denn überhaupt? Und es hat mich nicht losgelassen. Weil eigentlich heißt es doch, Gott ist der Gott, der Gott deiner Jugend ist, der Gott deines Alters. Ja, der egal wann, Gott ist die Konstante in diesem Spiel. Gott verändert sich nicht. Gott zeigt sich anders, aber er verändert sich nicht. Und so habe ich angefangen, so ein bisschen wütend vielleicht, das Alte Testament mir nochmal vorzunehmen. Ich sagte, das kann nicht sein. Ich muss den lieben Gott im Alten Testament finden, sonst macht es ja keinen Sinn. Und ich habe das zusammen mit Klaus Popa gemacht, mit dem Format Glauben Geschichten auf dem Hope Channel. Der macht es sehr gut. Ich habe das während der Arbeit, ich dödel ja da so vor mich hin, da kann man immer gut mit Kopfhörern was hören. Und dann habe ich mir halt den Podcast Glauben Geschichten angehört. Klaus hat ja auch eher so ein Radiogesicht, also man verliert jetzt nicht viel, wenn man jetzt hier nur die Audiospur hört. Das ist alles ganz in Ordnung. Und so bin ich so ein bisschen durch das Alte Testament gestolpert, auf der Suche nach dem Punkt, wo sich das Ganze geändert hat. Denn gefühlt ist es ja so, dass wir eine Wandlung von einem Militärcamp hin zu einem Waldorf-Kindergarten durchmachen. Ja, also der Gott im Alten Testament, der ist so stark und harsch und grantig. Und eben im Neuen Testament ist alles so ganz weich und Licht und Liebe und so. Und Wie passt das zusammen? Und ich habe mir das dann so vom Klaus auf die Ohren erklären lassen und habe dann immer so ein bisschen nachgedacht und mir eine Notiz gemacht, wenn mir was komisch vorkam. Und der erste Punkt, an dem ich gestolpert bin, war, als Kain seinen Bruder ermordet hat. Also ganz am Anfang, wirklich, was der Neubibelleser so eigentlich als mit erstes liest, Kain erschlägt seinen Bruder. Und Gott begegnet ihm, wie seinem Vater vorher auch, erstmal mit einer Frage. Also er gibt seinem Geschöpf die Möglichkeit zu bekennen, sich zu rechtfertigen und eben auch zu bereuen. Aber wir wissen auch, bei Kain ist er komplett an der falschen Adresse. Ja? Kain wird pampig, Kain wird so, ich weiß nicht, wo mein Bruder ist, was ist überhaupt los, wir haben hier überhaupt keine Situation, bitte gehen Sie weiter, lass mich in Ruhe. Und anstatt, dass Gott das zu erwartende Todesurteil spricht, sagt er nur, pass auf, ab jetzt, der Acker hat das Blut deines Bruders empfangen, ab jetzt wird dir der Acker nichts mehr geben, du wirst jetzt Nomade sein. Das ist jetzt dein Leben, Kollege, auf geht's. Und anstatt, dass Kain sagt, okay, danke, ja, weil er weiß ja selber, was er verdient hat, wird er noch unheimlich pampig, motzt seinen Schöpfer an und ja, wir lesen es in 1. Mose 4, Vers 13 bis 14. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Und ich denke, jeder von uns hätte gesagt, naja, fair, okay, dann weißt du, wie es deinem Bruder ging. Ja, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Man, wir haben da ganz viele tolle Sprichworte dafür. Du weißt, wie es deinem Bruder ergangen ist. Das ist vielleicht so deine gerechte Strafe, aber nicht so Gott. Ja. Dann in Vers 15, 1. Mose 4, Vers 15, da sprach der Herr nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschläge, der ihn fände. Was passiert hier gerade? Kain, der, wie Sarah Hertha mir erklärt hat, weiß nicht, ob die ab und zu bei euch predigt, ich bin ein Riesenfan, ladet sie immer wieder ein, die ist toll. Wie sie mir erklärt hat, Kain, der gerade ein Viertel der Weltbevölkerung ausgerottet hat, wird von Gott geschützt, obwohl er uneinsichtig ist, obwohl er nicht bereut. Ja? Warum? Warum schützt Gott Kain auch noch? Er hätte doch das Spiel laufen lassen können und der Nächste, der ihn findet, hätte ihn erschlagen und wir hätten ein Problem weniger gehabt. Natürlich rechnerisch nicht. Ja? Wir hätten einen Mörder mit einem Mörder ausgetauscht, hätte nichts gebracht, aber zumindest hätte es irgendwie so eine stille Befriedigung in mir erzeugt. Nein. Ich glaube, der Punkt, und das ist mir so sehr, sehr frappierend bewusst geworden ist, Gott liebt Kain unheimlich. Wie sehr muss Gott Kain lieben, dass er ihm diese Tat verzeiht, ohne überhaupt eine Reue, ohne überhaupt eine Entschuldigung. Und mir wurde das so, das hat dann so langsam gearbeitet, Moment. Gott hat Kain geliebt. Kain ist die übelste Person in der Bibel. Also für Judas haben wir vielleicht noch irgendwie Verständnis, Sympathien, ja, okay, da ist was schiefgelaufen, der hat das irgendwie, aber keiner von uns hier sitzt da und sagt, naja, wir haben Verständnis für Kain, wir mögen Kain oder Kain ist irgendwie, ich nenne meinen Sohn so. Nein, machen wir nicht. Wenn Gott Kain liebt, dann liebt Gott wahrscheinlich auch meine Ex-Frau. Gut, ich habe jetzt keine Ex-Frau. Vielleicht habe ich mal eine, das wissen wir noch nicht, aber momentan, Stand jetzt, ist alles in Ordnung. Aber ich habe mit einem Freund telefoniert und der hat eine mit drei Kindern und Riesenstreiterei und Rosenkrieg und furchtbar. Und er sagt, naja, weißt du Dirk, vielleicht wird sie ja vom Blitz getroffen. Weißt du, wie viele Leute in Deutschland im Jahr vom Blitz getroffen werden? Die Chance ist real. Und ich schmunzelte so und dachte so, ja, aber nein. Gott möchte nicht, dass sie vom Blitz getroffen wird. Gott möchte nicht ihren Tod. Gott wollte Kains Tod nicht, also auch Danis Tod nicht, sondern Gott möchte ihr Herz haben. Gott will sie wieder zurückbekommen. Meine Emotionen gegenüber meinem Nächsten sind für Gott überhaupt nicht relevant, sondern Gott hat ganz eigene Emotionen und die sind immer von Liebe geprägt. Gott liebt meine Ex-Frau, Gott liebt deine Ex-Frau, deinen Ex-Mann, den Betrüger im Internet, dem du, was weiß ich, 2000 Euro überwiesen hast und die Ware kam nie an und du weißt, wo er wohnt, dann möchtest du hinfahren. Du weißt, wo sein Auto fährt. Ja? Du möchtest ihm die Reifen ausschlitzen und sein Haus niederbrennen. Aber was machst du als guter Christ? Nein, du sagst, hä? Bitte segne ihn. Ja. Habe ich gemacht. Ja, ich habe ihm aber auch gesagt, sage, Herr, das meine ich nicht ernst, aber ich weiß, dass du das willst, dass ich das sage, aber Herr, segne den Herrn Ohr in, da irgendwo an der belgischen Grenze. Ja, netter Kerl. Gott liebt ihn. Aber Gott liebt ihn. Ja. Und wenn ihr heute nach Hause fahrt und vor euch der Autofahrer wieder nichts kann, weil wir wissen, wir sind die, die fahren können, oder der nette Herr heute in der U-Bahn, ich bin öffentlich hergefahren, weil ich ja nicht umsonst grün wähle, also bin ich öffentlich hergefahren. Die Leute, die immer noch nicht in der Lage sind, ihre Maske richtig aufzusetzen, obwohl wir eine über 500er Inzidenz in München haben, ja, Gott liebt sie, auch wenn ich sie gerade nicht liebe. Und damit könnte man hier die Predigt eigentlich beenden. Wenn ihr was mit, ist es genug, um die nächste Woche drüber nachzudenken, die nächste Woche drüber nachzufühlen oder vielleicht auch den Rest des Lebens. Gott hat keinen geliebt und diese Liebe gilt für jeden von uns und diese Liebe empfindet Gott aber auch für jeden, den wir hassen. Den Bruder, die Schwester, mit dem wir seit Ewigkeiten im Clinch liegen. Gott liebt den Pastor, der immer falsch predigt in unseren Augen und deswegen kommen wir nicht mehr in den Gottesdienst, weil er nicht der Richtige ist. Gott hat kein geliebt. Aber, wie gesagt, ich bin jetzt hier 25, 30 Minuten hergefahren, das muss jetzt auch irgendwie einen Sinn gehabt haben. Ihr könnt hier abschalten, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich rede einfach noch ein bisschen weiter und erzähle noch ein bisschen was, damit sich die Fahrt gelohnt hat. Also, was interessant ist hier mit Keines, Gott will nicht den Tod des Menschen. Er wendet sich nicht aufgrund der Taten des Menschen von ihm ab. Das ist schon ein Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder finden. Gott sagt nicht, oh, du hast was falsch gemacht, okay, dann bin ich raus, sondern Gott geht immer wieder nach. Gott fragt nach. Er handelt nicht menschlich, wie wir vielleicht handeln würden, sondern er ist treu. Obwohl wir wissen als Bibelkenner, dass das große Ganze in Gefahr ist. Aus der Linie Kains kommen die Menschensöhne, aus der Linie Adams kommen die Gottessöhne, beziehungsweise dann die Gottestöchter, die sich dann, die Gottessöhne, die sich dann mit den Menschentöchtern verbinden. So, das ist unsere aktuelle Theologie, wie wir diesen Text verstehen. Adams Nachkommen haben sich mit Kains Nachkommen vermischt. Dieses Problem der Linie Kains hätten wir gleich lösen können. Aber Gott sagt, nein, ich kann doch nicht jetzt ihn für die Schuld, die später entsteht, richten. Dasselbe Prinzip sehen wir später bei Hagar. Wie einfach wäre es für Gott gewesen, Hagar in der Wüste verdursten zu lassen. Zweimal hatte er die Chance, um nachher zu Abraham zu gehen und sagen, was hast du getan? Was hast du getan? Nein, Gott geht nach, Gott sorgt für sie und holt sie wieder zurück. Oder später sorgt er für ihr Überleben. Und wir wissen, was später aus Ismael geworden ist. Und wir wissen, wie viel Leid sich die Weltreligionen angetan haben und immer noch antun. Wie viel Schuld wir auf uns laden. Hätte man damals einfach lösen können. Aber Gott ist nicht so. Kain ist Gottes erster Enkel. Ismael ist Gottes erster Sohn der Verheißung, auch wenn er es sich anders vorgestellt hat. Und Gott ist treu. Und in unserem Versagen bleibt er unglaublich nahbar. Gott ist nie der, der zurückgeht, weil wir vorhin die Frage hatten, wie können wir von Gott wegkommen, so wie können wir vom Glauben wegkommen, auf dem falschen Weg untreu werden und so weiter. Gott ist aber nie der, das sind wir. Gott ist nie der, der den Schritt zurückgeht und sagt, naja, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern Gott ist unglaublich nahbar, egal wie falsch wir oder wie falsch unsere Vorfahren handeln. Und das, denke ich, dürfen wir von Kain, dürfen wir von Abraham und Ismael und Hagar auf uns übertragen. Aber ich habe jetzt hier ganz selbstbewusst mal zwischendrin gesagt, Gott will nicht den Tod des Menschen. Aber das Alte Testament ist doch voll von Tod und Gericht. Später lässt doch Gott ganze Völker über die Klinge springen, weil es ihm gefällt. Und da haben wir schon wieder so ein Reizthema, das man so im Alten Testament findet. Gott hat ja erstmal ein Volk, wenn er andere Völker über die Klinge springen lässt. Ist Gott ein exklusiver Gott? Gott hat sich welche rausgesucht und wir kennen die Geschichte, es war immer nicht so einfach zum Volk Israel zu gehören, da gab es immer so Riten und man hat irgendwie nie so richtig dazugehört. Aber wenn ich mir diese Bücher Mose und Josua mal so ein bisschen wirken lasse und mit dieser Brille des liebenden Gottes lese, dann merke ich, ja, Gott hat ein Volk. Aber Gott hat zu keinem Zeitpunkt vergessen, dass alle Menschen seine Kinder sind. Dieses Volk, lasst uns da ganz kurz einen kleinen Blick drauf werfen. 1. Mose 15, fand ich sehr, sehr spannend. Vers 13 bis 16. 1. Mose 15, Vers 13, Vers 16. Ihr kennt die Szenerie, Gott und Abraham chillen so ein bisschen, bevor Sodom und Gomorra zerstört werden. Gott erneuert seinen Bund mit Abraham, sagt ihm nochmal, alles wird gut. Und die beiden Begleiter Gottes gehen schon mal vor, weil es pressiert, ja, und gehen schon mal vor, runter nach Sodom. Und Gott steht mit Abraham am Berg. Wir wissen ja, Lot war ja unten in der Ebene, Abraham im Gebirge. Und stellt euch das vor, ihr steht da mit Gott und ihr guckt da runter auf diese Ebene. Und die Bibel sagt, wie der Garten Eden. Also da hat er nochmal richtig auf den Putz gehauen, Gott, und hat da wirklich was Tolles hingebaut und was Tolles geschaffen. Und da leben diese zwei Städte, die kleinen Städte, außenrum, 100.000 Menschen, I don't know, keine, vielleicht waren es mehr, vielleicht weniger, einfach nur um eine Zahl zu sagen. Ach nee, halt Quatsch. Oh, jetzt hier, ne, die Szenerie kommt später nochmal. Das ist noch gar nicht so. Nein. Oh, hier bin ich ein Bibeltext vor. Da, das ist noch eins vorher. Gott erscheint ja Abraham viermal. Viermal seit dem Auszug, also im Auszug fünfmal, ah, seht ihr, ich habe die Predigt schon länger nicht mehr gehalten, entschuldigt. Gott entscheidet ihm viermal, das ist, das glaube ich, das dritte Mal, als er ihm erscheint. Und das zweite Mal und das dritte Mal ist dann das, wovon ich geredet habe. Merkt euch einfach die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Ich rufe sie nachher nochmal ab, wenn wir zu dem Text kommen, so in 4 bis 5 Minuten, merkt sie euch. 1. Mose 15, als Gott erklärt Abraham, was passieren wird. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Und in Vers 16, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Kleiner Einschub, die Amoriter sind Nachkommen Noahs. Noahs in Ungnade gefallener Sohn Sam hat Kana angezeugt und die Amoriter sind Nachkommen Kanaans. Weiß nicht, wie der Stammvater hieß, wenn er Amor hieß, fände ich es witzig, aber ich weiß es nicht. Die Bibel hat mir das, also ich habe es nicht gelesen. Wenn es jemand weiß, sagt mir das nachher, fände ich spannend. Obwohl es sich um Gottes eigenes Volk handelt, geht er nicht her und sagt, okay, wir führen jetzt mal eine Eigenbedarfskündigung durch, Leute, ja, Amoriter, ihr müsst hier raus. Sondern Gott sagt, nein, das sind immer noch meine Leute, ich weiß, wer die sind. Das sind die Nachkommen Sams. Sam, den ich aus der Flut gezogen habe, vielleicht kannte Kanaan und der Stammvater der Amoriter noch Noah selbst. Ich weiß nicht, es führt ja immer so ein bisschen zu Spannung, wenn man seinen Sohn verflucht. Ich weiß nicht, ob Noah und Sam noch guten Kontakt hatten danach, aber zumindest Sam kannte Gott noch persönlich. Sam hat die Geschichte erzählt, wie sie aus der Flut gerettet wurden, wie sie das Dach aufgebrochen haben. Kanaan und seine Nachkommen kannten diese Geschichten noch, die haben doch noch zu Gott gehört. Und Gott sagt, eines Tages, Abraham, wird dir dieses Land gehören, aber noch gehört das Land anderen Leuten. Und ich richte die jetzt nicht, weil irgendwann in Zukunft mal jemand was falsch machen wird. Und die haben viel falsch gemacht. Die haben ja dann zum Schluss ihre Kinder geopfert und es war widerlich. Ladet mal Mickey ein, der hat eine ganz schöne Predigt zum Thema, was die Amoriter so falsch gemacht haben, was das für ein abartiger Kult war. Es war nicht einfach so, dass Gott hier gesagt hat, naja, ich finde euch doof, sondern ja, man kann ihn da verstehen, dass da eine Grenze überschritten war. Also Gott führt hier nicht keine Eigenbedarfskündigung durch, sondern er sagt, es sind immer noch meine Leute, die kenne ich, die kennen mich. Das sind Nachkommen von dem Mann, den ich auserwählt habe, die Welt überhaupt erstmal, den Fortbestand der Menschheit zu retten. Und die Generation, die es so weit treiben wird, die ist noch gar nicht geboren. Und Gott parkt sein Volk in der Sklaverei, weil die Schuld der Amoriter noch nicht voll ist. Mit einem Riesenrisiko. Gott sagt, okay, ihr seid 400 Jahre, er kündigt es hier ja schon Abraham an, 400 Jahre lang werden sie unterdrückt sein. Aber es geht halt gerade nicht anders. Gott bevorzugt niemanden, nicht mal sein eigenes Volk. Und vor allen Dingen ist er kein rachsüchtiger Gott, sondern, ich habe ja schon mehrfach gesagt, er will nicht den Tod des Menschen, er will leben, er will nicht Gericht, er hat keine Freude am Gericht, sonst hätte er gleich die Amoriter ausradieren können und sagen, naja gut, wir ziehen das Gericht vor, weil ich so viel Lust drauf habe, sondern nein, er zögert das Gericht so lange raus, wie es denn möglich ist. Und wenn er richten muss, dann ist Gott gerecht. Und diese Frage beschäftigt schon immer die Christen oder unsere Vorfahren der Christenheit, auch schon Abraham hat diese Frage beschäftigt. Gott, bist du gerecht? Und jetzt kommen wir zurück. Bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra, Abraham, Gott, Berg, Sodom, unten, schön, wieder Garten Eden. Das ist jetzt der Text, auf den ich hinaus wollte. Und Gott sagt ihm, ich werde Sodom und Gomorra da unten zerstören. Da geht es zu wie, es ist nicht mehr erträglich, Leute, okay? Ich kann nicht anders. Und Abraham kann es nicht fassen und sagt zu ihm, fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Wenn ich zum ersten Mal die Bibel lesen würde und auch nachdem ich Gott ja wirklich jetzt schon 42 Jahre lang kenne, bin ich immer noch überrascht, wie Abraham mit Gott redet. Ey, fern sei es von dir, sowas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten. Sollte der Richter der ganzen Welt nicht Recht üben? Man kann es immer mit einer ganz besonderen Betonung lesen, aber selbst wenn ich versuche, es demütig zu lesen, ist es schon sehr, sehr konfrontativ. Wir haben ja oft gehört, Abraham hätte mit Gott gehandelt. So als hätte Gott vorgehabt, ist mir wurscht, ich mache alles platt, egal was da unten ist, ich bin sauer auf den Landstrich. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwas vorgehabt hat und Abraham ihn davon abgebracht hat. Abraham wollte genau wissen, Gott, wie gerecht bist du? Was ist Gerechtigkeit für dich, wenn da unten 50 leben? Und Gott sagt, no, bei 50 wäre für mich Schluss, ich würde den Landstrich nicht platt machen. 40, 30, 20, 10 und Gott sagt, ja, auch wegen 10 nicht. Und Abraham sagt, okay, Gott, du bist gerecht. Wir haben das gleiche Level. Ich verstehe dich. Du würdest es nicht tun, wenn 10. Und wenn dort unten 100.000 Menschen gelebt haben, keine Ahnung, einfach nur um eine Zahl zu sagen, in Ninive waren es 120.000, nur in der Vorstellung, und wir wissen, am Ende waren es 4. Ja, 4. Waren es 4 Menschen. Das sind bei 100.000, wenn ich es kurz überschlage, das sind 0,04 Promille. Das ist nichts. Das ist quasi nicht mehr nachweisbar. Da kannst du Auto fahren damit, das ist vollkommen egal. Wenn wir von 100.000 ausgehen. Ich habe jetzt letztens, weil ich immer Ninive als Referenz angebe, als ich die Predigt das letzte Mal gehalten habe, kam ein Bruder nachher zu mir und sagte, nee, Ninive waren nicht 120.000, es waren 120.000 Kinder, weil die Bibel sagt, das waren 120.000, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können und das wäre die Bezeichnung für Kinder gewesen. Da dachte ich mir so, ja, okay, nachher 120.000, die rechts von links nicht unterscheiden können, können auch Frauen sein, keine Ahnung, vielleicht. Da sind sich die Theologen noch nicht einig. Ich habe das mal an Bogenhofen geschickt, die untersuchen das. Aber zumindest ist es eine unglaublich geringe Zahl, die Gott hier gerettet hat. Und das ist eine gute Nachricht für unsere individuelle Zeit, für unsere Individualisten. Denn Gott übersieht niemanden. In dieser riesen Menge eine nahezu nicht nachweisbare kleine Anzahl, Gott geht persönlich hin. Sie gehen hin, sie zerren die raus, sagen, ab geht's, los, hier, wir müssen, nein, oh, die Berge sind euch zu weit, na gut, okay, geht in diese kleine Stadt, die verschonen wir, aber alles andere. Was sagt mir das? Hat Gott einen schlechten Zeitplan, hat Gott ein mieses Timing, hat er was verschusselt, das Gericht steht an und Gott hat vergessen? Nein, Gott hat wie immer das Gericht bis zum Letzten gezögert und als es gar nicht mehr anders ging, hat er noch schnell Lot und seine Familie rausgeholt. Denn Gott hat keine Freude an Gericht. Gott will nicht den Tod und will nicht das Gericht am Menschen. Das ist so eine der neuen Lektionen, nicht neun, der nächsten Lektionen, die wir hier lernen. Gott versucht um jeden Preis das Leben zu erhalten. Und warum? Denken wir zurück an Kain. Der einzige Grund, warum Gott unbedingt will, dass Menschen leben, ist, weil er sie so gern hat. Weil er uns so gerne hat. Und zwar alle. Sogar die Feinde seines Volkes. In 2. Mose 7, Vers 5, 400 Jahre später, naja, mehr als 400 Jahre später, aber 400 Jahre nach 430 Jahren Sklaverei. Wir wissen ja, eigentlich sollten es 400 werden, aber Mose hat Mist gebaut, musste 40 Jahre mal kurz untertauchen. Deswegen sind es 430 geworden. 2. Mose 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israels aus ihrer Mitte herausführe. Und genauso habe ich den Text immer gelesen. Genauso, ja. Da sollen die Ägypter mal lernen, wer hier der Herr ist. Da sollen die mal erkennen, wer hier der Chef ist, wenn ich sie platt mache und die Israeliten rausführe. Aber das passt doch überhaupt nicht mit dem Charakter Gottes zusammen, den wir so auf den ersten Seiten der Bibel finden. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, der Zweck, Gott zu erkennen, hat immer den Grund der Umkehr. Und der ganze Auszug aus Ägypten ist geprägt von Gottes Wunsch, dass die Ägypter doch erkennen mögen, wer er ist, dass er Gott ist. Und wenn ihr euch das mal so durchlesen wollt, irgendwie, wenn ihr da mal Lust habt, irgendwie, eben im 2. Buch Mose, ich habe einfach mal drei Verse habe ich rausgesucht, die das untermauern. Es sind Also wenn es ein Dutzend sind, ist es sehr, sehr realistisch, wenn nicht deutlich mehr, dass Gott diese Aussage trifft. In 2. Mose 8, Vers 6, kurz später, als die Plagen schon über Ägypten hereingebrochen sind, ich glaube, es sind die Frösche hier gerade, sagte er, der Pharao antwortete, auf morgen soll diese Plage verschwinden. Weil Mose fragt, wann soll es passieren? Ja, wir können machen, was wir wollen. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wann soll die Plage denn verschwinden? Wann ist es dem Herrn recht? Und dann sagt er, ja gut, morgen. Dann sagt Mose, nach deinem Wort soll es geschehen, damit du erkennst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Und in 2. Mose 8, Vers 15, kurz später, sagen schon die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Ägypten beginnt zu begreifen, dass Gott größer ist als ihre Götter. Ägypten beginnt zu verstehen, dass es einen Gott gibt, dass die Israeliten einen mächtigen Gott haben. Aber der Pharao will sie nicht ziehen lassen. Etwas weiter vorne, im 2. Mose 4, als Gott Mose beruft, aus dem Dornbusch heraus, sagt Gott zu Mose, 1. Mose 4, Vers 22, und so sollst du dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Israel mag der erstgeborene Gott sein, erstgeborene Sohn sein. Israel mag der erstgeborene Sohn sein. Aber Gott möchte, dass die Ägypter erkennen, dass sie auch seine Kinder sind, dass sie auch geliebte Kinder sind. Vielleicht sind sie Sandwich-Kinder, die so ein bisschen übersehen werden in der Geschichte. Ja, Shoutout an alle Sandwich-Kinder. Wo seid ihr? Ich? Keiner? Okay. Ich? Ja. Okay. Gut. Israel mag der Erstgeborene sein, aber Gott will, dass die Ägypter erkennen, dass auch sie sein Kind sind, dass sie auch seine Kinder sind. Wir erinnern uns, dass das immer wieder der Fall war, wie Daniel versucht hat, Gott versucht hat, durch Daniel Nebukadnezar zu erreichen, wie er ihm Träume geschenkt hat, wie die Träume ausgelegt wurden, wie Gott immer wollte, dass die Herrscher der Umliegenden oder der Völker, die gerade die Macht über Israel haben, erkennen, wer er ist. Später Darius, ja, bei den Medern und Persern, Darius, der nach der Löwengrube sagt, okay, jeder, der was gegen den Gott Daniels sagt, Kopf kürzer, okay, Leute, hier ist Schluss. Der hat noch nicht verstanden, dass Gott nicht möchte, dass jemand stirbt, aber okay, wir sind auf einem guten Weg. Gott hat immer um die anderen Völker gebuhlt. Gott wollte sie wieder zurückholen in sein Volk. Und trotz der harten Sprache, die wir im 2. Buch Mose finden, kommt Gott eigentlich sehr gut weg. Zu Beginn habe ich noch gesagt gehabt, dass Gott ganze Völker über die Klinge springen lässt. Und das ist so auch nicht ganz richtig. Wir haben es schon vorhin mal kurz betrachtet, aber das bringt uns jetzt zum letzten, also mit Lot, so, ja, der letzte Gläubige in Sodom und Gomorra, den Gott rausgeholt hat. Aber es gibt noch einen anderen Fall, der mich sehr beeindruckt hat. Und das bringt uns zu unserem letzten Vers für heute. Und dann ist das Mittagessen auch in realistischer Reichweite. Denn trotz der kompletten Vernichtung eines Volkes sieht Gott den Einzelnen weiterhin. In Josua 6, Vers 22, Josua 6, Vers 22 bis 25. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort hinaus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus, sie aber brachten sie außerhalb des Lagers unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Tempelschatz, alles raus, alles, was Geld bringt, raus. Und dann in Vers 25, so ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag. Mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hat, um Jericho auszukundschaften. Josua, dem Schreiber des Josua-Buches, scheint es unglaublich wichtig zu sein, was die Frau vom Beruf gemacht hat. Denn sie wird nicht als Rahab bezeichnet, sie wird nie als Rahab bezeichnet. Selbst später im Hebräer, im Neuen Testament, ist sie immer noch die Hure Rahab. Die kriegt den Stempel nicht los. Aber vielleicht will er auch was damit aussagen. Vielleicht hat er einen Grund gehabt. Und ich habe in meinen Predigten immer so einen Satz drin, an dem kann man so ein bisschen kauen. Ja, so irgendwie, an dem kann man sich reiben. Ihr müsst mit mir nicht übereinstimmen, aber ihr könnt darüber nachdenken. Vielleicht wollte er sagen, es ist nicht wichtig, was du tust. Es ist wichtig, wer du bist, wenn es um Erlösung geht. Und ich finde es immer komisch, wenn Prediger ihre Sätze wiederholen, aber ich mache es trotzdem. Es ist nicht wichtig, was du tust, es ist wichtig, wer du bist, wenn es um Erlösung geht. Wir haben keine Ahnung, warum Rahab diesen Job gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwie aus einer erhöhten Libido heraus war, weil sie jetzt so gerne mit Männern schläft. Werde ich Prostituierte. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum sie keinen Mann hatte. Wir wissen nicht, warum sie mit Vater, Bruder und ihren Leuten in diesem Haus gewohnt hat. Aber das war für den Moment auch vollkommen egal. Gott hat gesehen, oh, du willst zu mir gehören? Cool, ja, schön. Herzlich willkommen, gut, dass du da bist. Wow, du darfst mitten in meinem Volk leben, hier. Also, sie haben sie erst außerhalb des Lagers untergebracht, die Stadt vernichtet und dann lebte sie ja mitten im Volk bis zum Ende. Gott braucht nur die Bereitschaft. Gott sagt nicht, oh ja, okay, pass mal auf, aber du musst hier den Fünf-Punkte-Plan erfüllen und so weiter. Ja, du musst so und so sein, um zu mir zu gehören, sondern Gott sagt, nein, oh, du willst zu mir gehören? Du hast das richtige Mindset, komm her, du gehörst zu mir. Gott übersieht niemanden. Und so hat er die Hure Rahab verschont und hat sie auch noch in den Stammbaum unseres Erlösers eingepflegt. Irgendwann in dieser Abfolge hat sie Kinder bekommen, hatte sie einen Mann, hat sie Kinder bekommen und irgendwann kam Jesus raus. Gott übersieht niemanden. Nicht Rahab, nicht Hagar und auch nicht den einsamen Bibelfinder, Bibelleser der Bibel, die meine Tochter ausgelegt hat. Und vor allen Dingen, das hätte Ägypten sein können. Ägypten hätte Rahab sein können. Ägypten hätte mitten im Volk bis zum heutigen Tag leben können. Das hätten die Meder und Perser sein können. Die Meder und Perser hätten Rahab sein können. Babylon hätte Rahab sein können. Gott hätte sie alle in sein Volk aufgenommen. Denn die Zugehörigkeit zu Gottes Volk war noch nie exklusiv, sondern sie wurde erst von uns exklusiv gemacht. Kleine Vorausschau auf die nächste Predigt, wenn ihr mich nochmal einladen solltet. Die Umkehr ist für jeden möglich, zu jedem Zeitpunkt. Egal wie weit das Gericht fortgeschritten ist. Und wenn die Leute vor der Stadt stehen und die Mauern schon Risse haben durch die Trompeten, wenn du sagst, ich will zu Gott gehören, dann stellt Gott keine Fragen, sondern er sagt, ja, meiner. Welchen Gott finden wir im Alten Testament? Auf alle Fälle jemanden, der auf ganzer Linie wohlgesinnt ist, der nicht rachsüchtig ist, der sein Geschöpf liebt und nur das Beste für den Menschen, für uns will. Er hat keine Freude am Gericht, sondern er zieht das Gericht immer wieder zurück, so wenn es denn irgendwie möglich ist. Gott ist ein wirklich guter Gott. Gott ist ein lieber Gott am Anfang des Alten Testaments. Mal gucken, was passiert, wenn der Klaus endlich mal hier über die Richterzeit hinauskommt. Na, wir sind jetzt in Samuel, sind wir gerade. Aber was ist das Problem? Warum kommt Gott gefühlt im Alten Testament immer so grantig rüber, so hart, so harsch, so streng? Und ich glaube, das Problem ist, dass Gott über die Fehler der Menschen definiert wird. Wir definieren Gott über die Fehler, die Menschen machen. Und wisst ihr was? Dieses Problem hat Gott bis heute. Die Menschen sehen uns und projizieren es auf Gott. Die Menschen sehen Kirche und projizieren es auf Gott. Ich denke trotzdem, dass man einfach die Bibel jemandem geben kann und sagen, hier, finde das Leben. Es gibt bessere Wege, aber ich glaube, Gott präsentiert sich sehr, sehr gut in diesem Buch. Er hat schon alles richtig gemacht, glaube ich. Aber das Problem ist eben, wie mein Schwiegervater nicht müde wird zu sagen, diesen alten Satz zu zitieren und zitieren und zitieren und eine kleine Reminiszenz an meinen Schwiegervater, indem ich ihn jetzt hier aufnehme. Das Problem ist es, dass wir oft die einzige Bibel sind, in der die Menschen lesen. Und deswegen möchte ich mit euch zum Abschluss beten, dass dieses Bild, das Gott von sich im Alten Testament und im Neuen Testament gezeichnet hat, das Bild ist, das wir in uns tragen und leben und nach außen tragen, damit die Menschen nicht an unserem Gott irre werden, weil wir ein falsches Bild haben. Himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, Herr, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du keinen geliebt hast und dass wir sicher sein dürfen, dass das auch für uns gilt, denn ja, wir sind doch so viel besser als Kain. Herr, wir bitten dich, dass du uns diese Liebe schenkst, dass wir diesen Blick in unseren Herzen haben, dass du den Heiligen Geist in uns gibst und dass du uns beschützt, dass wir, wenn wir Menschen begegnen, dein Bild, deine Liebe weitergeben können. Nicht aus einer kognitiven Leistung heraus, weil wir es erfasst haben, sondern weil unser Herz einfach so tickt. weil wir mit deinem Herz im Einklang schlagen, Vater, das wäre wunderbar und das ist unsere Bitte heute. Vater, ich bitte dich für die Gemeinde Nymphenburg, für meine Geschwister, die hier vor mir stehen, dass du bei ihnen bist, dass du sie segnest. Schenk ihnen Gesundheit, bewahre sie jetzt gerade in diesen ein bisschen unsicheren Zeiten, wo wir nicht wissen, wie Krankheitsverläufe laufen oder nicht, dass sie hier, wenn ich nochmal eingeladen werden sollte, wieder die gleichen Leute sitzen und noch mehr, dass jeder bewahrt und behütet ist. Vater, ich bitte dich, dass du sie wirtschaftlich segnest, dass sie dir abgeben können, dass sie in diesem Reichtum schwelgen können, der dein Werk und deine Arbeit nährt. Ich bitte dich für ihre Beziehungen, dass sie sich mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, mit ihren Partnern gut verstehen, dass sie gut auskommen und dass sie glücklich sein können. Vater, und ich bitte dich, dass du die nächste Zeit, diese nächsten 7 Tage, bis sie sich wieder hier versammeln können, ganz nah bei ihnen bist, dass du ihren Glauben stärkst und sie mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Hab du Dank dafür, Herr Jesu. Amen.